You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Stark.
So wie mein Kaffee. Ich habe in dem Augenblick, wo ich zu dir gerade sagte, ich muss mir noch die Kanne holen, weil was ist schöner als eine Tasse Kaffee? Eine Kanne Kaffee. Mir ist in letzter Zeit verstärkt aufgefallen, dass wenn ich im Unternehmen gewesen bin oder selbst einmal so an der Tankstelle, dass ich gefragt wurde, Filterkaffee oder, ich glaube, Crema nennen die das dann oder irgendwie sowas.
Die hören den Uncle Bobcast.
Scheinbar. Also ich möchte ja hoffen, dass es nicht purer Zufall gewesen ist, sondern dass vielleicht der Filterkaffee wieder so ein bisschen auf dem Vormarsch ist und ja, auch jetzt die Leute langsam begreifen, dass diese Kaffeecreme oder dieser aus diesen Vollautomaten, dass es einfach komplett ungenießbare Plörre ist.
Quatsch, das ist Quatsch, ja. Ich war vor einer Woche, ein bisschen weniger, nach langer Zeit mal wieder bei Starbucks und da habe ich mir auch einen Filterkaffee bestellt. Mhm. Die haben auch komisch geguckt. Aber Aha. Der ist super.
Ja.
Und im Vergleich zu den anderen Kaffeearten praktisch kostet nur ein Zehntel. Naja, vielleicht ein Zwanzigstel, aber das wäre ja noch günstiger. Nein, auf jeden Fall ist er im Vergleich zu allen anderen Kaffeearten bei Starbucks deutlich bezahlbarer. Und schmeckt hervorragend, bei Starbucks zumindest.
Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal bei Starbucks war und es muss um 2010 gewesen sein.
Ja, der Laden macht ja auch tatsächlich wenig Sinn, aber ich sag's gerade raus, es war im Ausland. Und
da du gerne auf das vertraust, was du kennst und im Ausland ungerne in heimische Geschäfte reingehst, weil wer weiß, ob man da vergiftet wird, gehst Nein. du dann lieber zu McDonald's und zu
Es war viel, Starbucks. Viel, viel, viel profaner. Ich wollte aufs Klo. Und
genau, und da du ja nicht weißt, ob die Ausländer überhaupt saubere Toiletten haben, vertraust du dann lieber auf die imperialistischen Konzerne.
Die Toilette war eine Katastrophe beim Starbucks. Aber man kommt ohne Kassenbon nicht rein, was auch wiederum eine Frechheit ist. Aber es ist, warum reden wir über Starbucks?
Weiß ich nicht, du hast damit angefangen.
herzlich willkommen im schönen Oktober, Folge 286 vom Uncle Bobcast. Wir haben heute Freitag, den 13. Oh, das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Freitag, der 13. Oktober im Jahre 2023. Ich grüße dich, Nils. Liebe Grüße nach Friedrichshain. Die Tochter ist heute Morgen um 4 nach Hause gekommen. Ich glaube, aus der Revaler Straße gefallen.
Ah, dann war sie vielleicht schuld daran, dass ich heute Nacht nicht schlafen konnte.
Ja, das
weil,
ist gut möglich.
Ich wurde Techno bebast, so gegen 2 Uhr nachts und laute Juchzer und Schreie und es wollte überhaupt nicht aufhören. Ich sah mich wirklich schon kurzfristig mit der Polizei telefonieren, aber dann habe ich davon Abstand genommen, weil ich dachte, also diese Gedanken haben mich wirklich umgetrieben. Ich dachte, was soll ich denen sagen? Ich kann denen sagen, ich wohne hier an dieser Adresse und ich höre etwas.
Nur sagen,
ich kann Ihnen aber nicht sagen, ja, wo das jetzt herkommt. Können Sie bitte hierher kommen, selber hören und dann herausfinden, wo das herkommt? Was macht man in so einer Situation?
Ja, man ruft an und sagt erstmal, wie alt man ist, weil dann wissen die sowieso Bescheid. Und dass man nicht schlafen kann und sich darüber echauffiert. Du kriegst ganz sanfte Antworten von der Polizei. Herr Hasenau, es wird alles gut. Es wird alles gut. Irgendwann werden Sie einschlafen, Herr Hasenau. Wir gucken mal nach. Na klar, gucken wir nach. Herr Hasenau, alles wird gut.
Ich bin dann auch sanft geworden. Ich habe mir selber dann einen Podcast angemacht und dann schlafe ich mal relativ schnell wieder ein.
Ich dachte, du hast hast eine E geschmissen oder so.
Und mitgefeiert.
Genau. So, wie geht's dir?
Ja, so, also im Großen und Ganzen gut. ein bisschen runtergewirtschaftet, aber so im Großen und Ganzen ganz gut.
Schön, schön, schön.
Ja, du siehst im Vergleich zu mir erholt aus.
Ja, ist fast mein Tipp des Tages, kann ich jedem ans Herz legen, Urlaub machen macht Sinn. Ist eine schöne Sache. 2,5 Wochen Portugal bei 25 Grad plus, kann ich jedem ans Herz legen. Das Prinzip Urlaub hat gegriffen. Ist gut.
Ja.
Sehr gut.
Habe ich dir ja auch schon gesagt, aber da kommt mein Tipp des Tages nur, wenn man sich das im Herbst erlauben kann und leisten
Natürlich.
Kann.
Natürlich. Klar. Ja.
Ich hätte es nicht gekonnt, um es mal so zu sagen.
Ja, dann musst du da hinkommen, wo ich bin. Nein. in der ersten Woche habe ich tatsächlich halbtags, nicht ganz, vielleicht so ein Drittel des Tages morgens tatsächlich auch noch gearbeitet. Aber selbst das macht bei 25 Grad plus und mehr Blick deutlich mehr Sinn und Spaß als in Berlin. Es geht natürlich nur, wenn man nicht fotografieren muss.
Mhm.
Ja. Aber ja,
und
genau.
Das war jetzt die letzten, ich möchte sagen, 6 Wochen war das mein Thema.
Mhm.
Ich habe, zunächst mal vorausgeschickt, mein Leben ist selbst gewählt, ne?
Ja.
Ich werde von niemandem zu nichts gezwungen, aber es hat so, so wie es eigentlich auch die letzten Jahre war, ist immer so ab Spätsommer und dann besonders im Herbst, also so die Monate September, Oktober, November auch noch, aber vor allen Dingen September, Oktober, das sind traditionell bei mir zumindest sehr, sehr, sehr starke Monate. Und ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, 6 Wochen oder so, das war jetzt immer, jede Woche eine 7-Tage-Woche.
Mhm.
Und es ist ganz, dieses Jahr ganz komisch, dass sogar die Kunden jetzt dazu übergegangen sind. Ich habe für die nächsten 3 oder 4 Wochen Sonntagstermine in Unternehmen, weil die selber keine, also ist es jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich bin von Montags bis Freitags immer so voll, dass ich nicht von Montags bis Freitags, sondern die kommen auf mich zu und sagen, Herr Hasenau, können wir bitte einen Sonntagstermin mit Ihnen vereinbaren?
Aber wie sieht denn die übernächste Woche bei dir aus? Das würde mich interessieren.
Die übernächste Woche?
Mhm. Weil meine Theorie ist ja tatsächlich, dass das einfach mit den, also mit den Sommerferien und mit den Herbstferien in Berlin zu tun hat, weil die Mitarbeiter.
Ah ja, ja, du hast recht. In der übernächsten Woche habe ich nur an 2 Tagen eine, habe ich Unternehmens, also Business.
Genau. Jobs. Und das erklärt natürlich auch, warum du jetzt so gestresst warst, weil die natürlich alle ihre Termine, also Mitarbeiter kann man nur fotografieren, wenn sie da sind. Unternehmen kann man nur fotografieren, wenn sie voll sind.
Wobei ich glaube, dass das, jetzt driften wir natürlich schon wirklich hart ins Thema ein hier. Ich glaube, das hat weniger was jetzt mit den Herbstferien in Berlin zu tun, sondern es hat in allererster Linie damit zu tun, dass das Unternehmen im Herbst Geld ausgeben. Und sich im Herbst nochmal überlegen, wie können wir jetzt zum Jahr, das Jahr geht jetzt doch schneller zu Ende als gedacht. Und jetzt muss nochmal das Geld rausgehauen werden. Und jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass ich ja nicht so häufig für Großkonzerne arbeite, die, keine Ahnung, so ganz konkrete Budgetplanungen haben und wo im Prinzip jetzt schon feststeht, wann, wo, welches Geld in 2024 ausgegeben wird, sondern ich arbeite ja viel für Mittelstand und so. Na, das heißt, die sind nicht ganz so vorausschauend und denen fällt wirklich jetzt ein so, dann machen wir nächste Woche mal Fotos.
Ja, ja, aber ich glaube, da kommt viel zusammen. Das ist einmal dieses, die Budgetfrage, das ist auch das Wetter, die haben alle jetzt Angst, aber die nächsten Wochen werden alle scheiße, der Schneeregen kommt, das wird grau. Wir nutzen jetzt auch nochmal das Grün in den Bäumen vielleicht oder das Gelb oder das Rot in den Bäumen und die Ferien, weil die Mitarbeiter, die dich einplanen, müssen ja auch da sein und viele Leute haben Kinder und sind an die Ferien gebunden.
Bla, bla, ja, aber nur ist es ja nun so, dass diese Woche Ferien kann dazu führen, dass in der Woche vor den Ferien nochmal viel zu tun ist, aber ich sag's dir, wie es ist, mein Kalender ist voll bis Anfang Dezember. Und das kann, und das seit 8 Wochen, weißt du, 3 Monate wirklich 5 Tage die Woche shooten, da kann mir keiner erzählen, dass das was mit Herbstferien zu tun hat.
Naja, wenn du sagst, du hast in 2 Wochen eine ruhige Woche, dann ballt sich das natürlich davor und danach. Es kommt zu Ballungen.
Okay, du bestehst darauf, es ist so viel es zu ist, tun,
weil
eine Woche Herbstferien sind. Ich bin der Meinung, das liegt daran, dass im Herbst immer die Unternehmen viel Geld ausgeben.
Sind nicht zwei Wochen Herbstferien? Ich glaube, es ist eine Melange aus allem.
Okay, gut. Ja, so. Also ich hoffe jedenfalls, dass es unseren Hörerinnen, die jetzt nicht in Portugal gewesen sind und die auch zumindest teilweise vielleicht mit Unternehmen zu tun haben, dass es ihnen genauso gegangen ist. Also wenn jedenfalls bei mir jetzt das IFO-Institut anrufen würde, um mal so eine kleine Meinungsbild zur Konjunkturschwäche in Deutschland sich abzuholen, dann werde ich auf jeden Fall denen ein anderes Bild zeichnen müssen.
So, sehr gut. Sehr gut. Ich wollte ganz kurz nur berichten, dass ich in Portugal fast nicht fotografiert habe. Also ich hatte die Kamera dabei, war Quatsch. Ich habe mehr Bilder mit dem Handy gemacht als mit der Kamera. Irgendwie bin ich aus dem Alter raus oder krieg schlechte Laune, wenn ich die Kamera sehe. Aber ich habe wahnsinnig viel droniert, weil ich kurz vor dem Urlaub dann doch zur Mini 3 gegriffen habe. Wir haben das im UBC Plus und auch hier schon mehrfach im Thema gehabt. Und es ist wirklich, es ist schon eine schöne Drohne. Danke für deine Überzeugungsarbeit und Überredekunst. Es hat sich gelohnt.
Ich sag mal so, 10 Monate Überzeugungsarbeit, dafür ein simples Danke für 10 Monate harte Überzeugungsarbeit, ja. Finde ich, ist auch ein bisschen mehr als ein kleines Danke im Nebensatz angebracht.
Naja, dann komm, soll ich dir jetzt ein Küsschen geben? Was soll ich denn machen?
Weiß ich nicht. Du kennst doch, hast meine Adresse.
Kontodaten, alles da. Ja. Aber das war jetzt auch wirklich nur reine private Freude, die ich, also na, und Stockfreude. Ich habe, zumindest bilde ich mir das ein, ich habe gestockt mit der Drohne. Übers offene Meer zu fliegen, macht große Freude. Aber ist auch, ich hatte das einzige Utensil, was ich vergessen hatte, war der kleine Adapter von der Mini-SD auf die normale SD, weißt du? Und so konnte ich kein Backup ziehen. Also ich konnte natürlich die Bilder irgendwie einzeln übers WLAN rüberziehen, aber das sind natürlich Gigabyte, gerade wenn du 4K filmst. Und darum wurde ich von Flug zu Flug unentspannter, weil ich dachte, wenn jetzt die Drohne abschmiert, ist nicht nur die Drohne weg, sondern auch alles, was du gefilmt hast.
Das, ja. Wobei ich da einen Pro-Tipp habe für dich. Das ist, ich bin ja, was die unsere Kameras angeht, bin ich ja ein Riesenfan von den zwar teuren, aber bisher sehr verlässlichen XQD- und CF-Express-Karten. Gleichzeitig gibt es aber natürlich ganz viele Menschen, die schwören auf SD-Karten. Ich kann die Gründe auch gut nachvollziehen. Und in deinem Fall, du warst jetzt ja in Portugal. Ich glaube, da gibt es auch viel Fotografen und überhaupt
Ich habe nach Läden gesucht.
Ich weiß nicht, 32 Gigabyte Micro-SD oder 64 Gigabyte kosten, glaube ich, so rund um 10 Euro. Und da liegt immer dieser Adapter bei. Das heißt, du hättest das eigentlich vor Ort dir einfach kurz eine Karte kaufen können.
Ja, also am letzten Wochenende in Lissabon, kein Thema. An der Küste, vergiss es. Ich habe die einzelnen, also Städte in hohen Luftkommern, Städte gibt es da nicht, Dörfer abgesucht nach Elektronikfachhandel, nach Fotofachhandel, nach, egal, keine Chance. Keine Chance.
Sag mal, bin ich nicht vorhin aufgestanden, um eine Kanne Kaffee zu holen?
Du sagtest es ja.
Ich habe gesagt, ich muss mal aufstehen, ich muss jetzt mal aufstehen, um eine Kanne Kaffee zu holen. Es tut mir leid.
Ja, du musst jetzt aufstehen, natürlich.
Ja, du kannst ja noch ganz kurz erzählen. Ach so, übrigens, dann möchte ich das noch gerade anfügen. Dann ist natürlich dieses eine Argument von den SD-Karten-Liebhabern ist dadurch natürlich so ein bisschen obsolet. Das Tolle an SD-Karten ist, dass man die überall bekommt.
Ja, in Deutschland vielleicht, aber an der portugiesischen Küste. Naja, ja. Geh mal deine Kaffeekanne holen. Okay. Ich erzähle darüber noch ein bisschen. So, Nils hat die Kopfhörer abgesetzt. Ich erzähle darüber natürlich nicht, dass er über die SD-Karten. Ich glaube, er ist wirklich überarbeitet. Also das mit dem Kaffee, das macht mir jetzt doch ein bisschen Sorgen. Mal gucken, ob er jetzt wirklich mit der Kanne zurückkommt. Ja, er hat die Kanne in der Hand, das freut mich. Und deshalb sind SD-Karten auch nicht so wahnsinnig praktisch. Hallo Nils.
Hallo. Wobei jetzt die bei mir zum ersten Mal eine XQD-Karte hat quasi eine, wie soll man sagen, eine haptische, die ist an einer Stelle gebrochen.
Oh.
Ja, allerdings ist die auch, das ist eine, das war, glaube ich, eine aus der ersten, die ich gekauft habe, die damals mit der Z7 rausgekommen sind. Und ich weiß nicht, wann habe ich denn diesen Umstieg gemacht? Das ist ja bestimmt schon 6 Jahre her, ne?
In dem Dreh?
Ja, 5, 6 Jahre. Also bestimmt. Jetzt ist nach 6 Jahren bei einer Karte oben so eine kleine Ecke abgebrochen. Die Karte funktioniert natürlich noch, aber ich würde sie jetzt natürlich trotzdem eher, sagen wir mal, nach hinten in den Stapel legen.
Ja.
Ja. So.
Ja. Also Dronieren macht viel Spaß mit der DJI Mini 3. Timing hätte ich mir natürlich einen Hinterkopf auf den Hinterkopf hauen können, weil genau eine Woche, nachdem ich die gekauft habe, ist die 4, glaube ich, rausgekommen. Kann das sein? DJI Mini 4. Ich habe mir die überhaupt nicht angeguckt, weil ich dachte, da ärgert man sich nur drüber. Aber vom Timing war es jetzt nicht ganz optimal.
Da kann ich dich, glaube ich, beruhigen. Ich hatte einen Job mit unserem Kumpel Arkadi.
Ja.
Mit dem war ich ein paar Tage in Hamburg unterwegs und wir sprachen auch kurz über Drohnen. Mhm. Und der ist ja mit den Themen eigentlich, der ist da sehr gut bewandert. Und der hat gesagt, dass es im Prinzip, außer irgendwie so eine 3D-Objekterkennung oder so, dass das Ding nirgendwo gegenfliegt, dass sich da im Wesentlichen gar nichts dran geändert hat an der Drohne. Also von daher mehr so ein Schaumschläger-Update. Das ist nicht das Wort, was er benutzte, aber das ist das Wort, was ich dafür benutze.
Dann bin ich beruhigt. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand, hast du alle 1000 Mal gesagt. Das Ding ist einfach ohne viel Aufwand sofort in der Luft und selbst so ein relativ unbegabter Drohnenpilot wie ich kriegt da vernünftige Aufnahmen hin. Ja, super.
Ja.
Super
hast Ding. Du mal diesen, ich hatte das, glaube ich, mal in einer, ich glaube, der andere Jan wollte das mal irgendwie wissen, weil ich behauptet habe, dass man die Drohne super fangen kann. Hast du das mal getestet?
Nein. Habe ich nicht, aber ich weiß, dass es geht. Man muss so zugreifen und die sofort drehen, ne? Und dann, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt.
Töten sozusagen.
Ja.
Man greift beherzt zu und dann dreht man die ganz schnell auf den Rücken sozusagen, noch in der Luft, durch eine schnelle Handbewegung und dann stirbt der Motor sofort. Und das ist nochmal eine unheimliche Zeitersparnis. Also das klingt so ein bisschen banal wegen Zeitersparnis und so, aber dieser Landeprozess, der dauert dann doch wieder ein bisschen länger, ne? Weil da musst du erstmal gucken, kannst du denn überhaupt hier landen? Ist hier Gras oder Schotter oder wird dir jetzt Sand aufgewirbelt und dann hält die ja nochmal kurz an kurz vom Boden und geht dann runter. Und ich bin jetzt also mit diesem Manöver des aus der Luft Fangens sehr vertraut. Mhm. Und das kam mir just zugute, zumindest bilde ich mir das ein. Ich bin nämlich in dem schönen Ort Wirsberg in Franken, habe ich droniert und ich schwebte so, ich sag mal, es war illegal. Ich flog über der Straße, aber das war so eine kleine Ortsstraße nur. Aber auf einer Höhe, dass wenn ein LKW vorbeigekommen wäre, der hätte sie dann in der Windschutzscheibe gehabt. Und also ich konnte meinen Augen kaum trauen. Ich bin geflogen und neben mir stand jemand und passte so ein bisschen drauf auf. Ich habe denen gesagt, schau mal, ob der wegen Verkehr und so, ne, wenn ein LKW kommt, dann fliege ich einfach mal gerade 3 Meter hoch, dass der dann da drunter herfahren kann.
Ja.
Und da meinte der nur plötzlich, oh, guck mal, da kommt die Polizei. Und ich denke so, das gibt's doch wohl nicht. In so einem 300-Seelendorf oder so. Und da habe ich einfach beherzt zugegriffen, habe die getötet und ein Liedchen gepfiffen so und bin dann so schlendernd in die Straße.
In die Sehr gut.
Also da kam mir das dann zugute, dass ich dieses Manöver schon, sagen wir mal, verinnerlicht hatte, dass das dann einfach wirklich nur ein Handgriff gewesen ist.
Ja.
Ansonsten, auf die Diskussion hätte ich nämlich keinen Bock gehabt.
Ja. Ich habe in erster Linie so diese Key-Features ausprobiert, dass man sich irgendwie so in so einen Punkt sucht und um den rumfliegen lässt. Das finde ich sehr, sehr reizvoll, weil du einfach tolle Kurvenflüge also hinbekommst, dass du wirklich halbwegs cineastische Bilder hinbekommst, relativ simpel, relativ leicht. Ich habe das mit den verschiedenen Fotomodi probiert, mit Panoramabildern, wobei das nur so lala probiert, weil ich natürlich am Meer war und immer auch das Meer drauf haben wollte und da hat so ein Panorama natürlich Probleme. Wie soll es anders gehen? Das Meer ist ja in Wallung. Und ansonsten waren so die größten Aufreger für mich, wie hoch gehen die Wellen? Und an der Westküste gehen die ja tatsächlich relativ hoch, Stichwort Nazaré. Und du willst natürlich relativ tief fliegen, um diese Wellen auch eindrucksvoll raufzubekommen. Und das ist dann immer, wenn die Gischt so hoch fliegt und du denkst, ah, meine schöne Karte, meine schönen Bilder aus den letzten Wochen.
Ja.
Nein, super.
Hast du denn mal die Hochformat-Funktion auch genutzt?
Nee, tatsächlich nicht. Die macht für mich jetzt nicht so, also die macht natürlich für Social Media total Sinn, aber ich habe da Landschaft droniert und da ist für mich ein Querformat die Wahl.
Ja, ich habe das jetzt bei einem Kunden, einer Agentur, mit der ich häufiger zusammenarbeite, den hatte ich mal einmal so ein Video, also die wünschten sich ein paar Videoclips, die meinten irgendwie, wenn du sowieso mit der Drohne oben bist, dann haben wir mal was für eine Story oder so. Also für eine Insta-Story für den Kunden. Da geht es jetzt also auch so um Hotellerie und so. Und da habe ich denen jetzt immer Hochformat-Videos geschickt. Die sind begeistert.
Ah ja.
Weißt du, also Drohne fliegt einfach nur auf den Eingangsbereich eines Hotels zu. Oder fliegt auf den Eingangsbereich eines Hotels und geht dann hoch und dann fliegst du dann sozusagen übers Hotel weg. Oder sogar, ich bin einmal dann ins Hotel reingeflogen oder so. Und das aber alles konsequent im Hochformat gefilmt. Und die sind natürlich aus dem Häuschen, ne?
Ja. Klar, da macht Sinn. Total. Wobei du rein theoretisch das natürlich auch aus dem Querformat jetzt ziehen könntest.
Ja, aber wir reden jetzt über eine Social Media Agentur. Das ist jetzt nicht so, dass die da alle, dass die das können.
Ja.
Dann musst du das wieder für die machen hinterher. Richtig. Und dann fehlt dir ja die Hälfte vom Film.
Richtig.
Weil du ja anders kommst, also da musst du ja schon im Kopf kommen, dir überlegen, wie mache ich das jetzt, dass ich spät, weil ich später ja nur, so, dann ist es ja viel einfacher, sofort im Hochformat zu filmen.
Ja. Ja, aber dann wollen sie es vielleicht später auf die Website packen und dann wäre quer wieder besser.
Na, Clips nicht. Also so ein Einzelclip packt ja keiner auf die Webseite.
Okay. Nils, wir haben in der kommenden Woche großes Onkel Bobcast-Treffen in Berlin.
Boah, jetzt versprichst du aber ganz schön viel.
Über mehrere Tage.
Hast du da was organisiert oder was? Lass mich Stift und Zettel zur Hand nehmen.
Ja. Es gibt diese Veranstaltung und da treffen wir uns, habe ich gehört zumindest, und hören uns Vorträge an. Und ich wollte mal sagen, wer ist denn dein Lieblingsspeaker?
Ja, das ist doch ganz klar. Pol.
Wer?
Pol ist mein Lieblingsspeaker. Der kam auch schon hier im Podcast vor. Am zweiten Tag sprechen The Richters. Und die machen Filme, Videofilme.
Ja.
Also hier Hochzeitsfilme. Und Mann und Frau, der Mann ist Pol. Und Pol, ich weiß, also du kannst dich doch noch an die Wedding World erinnern.
Ja.
Du kannst dich an die Wedding World erinnern, wo wir uns so überlegt haben, dass es da so auch so kleine, so Fallstricke gibt, wenn man zum Beispiel auf der Hochzeit, wenn man sich erstmal einen Sekt reinkippt, dann geht so eine Falltür auf und dann fällt man sofort und dann ist so Game Over.
Ja, genau.
So. Und dann, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eine Hochzeit und da waren, The Richters haben gefilmt und ich habe ein Foto gemacht vom Pol, wie er sich mittags an der Currywurstbude, da war sozusagen hier bei Konopke an der Schönhauser Allee.
Ein Schulle reinpfeift.
Wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft kam da zu Konopke und dann war da so vorbereitet für alle, so Currywurst, Pommes und sowas alles und es gab unter anderem Sekt. Und Pol kippte sich direkt erstmal ein Sekt hier rein und davon hatte ich ein Foto gemacht. Und das war sogar unser Episodentitel. Und ich glaube, das war die Episode Wedding World oder so.
Ja, lass uns die mal verlinken, auf jeden Fall unter dieser Episode. Sehr hörenswerte Folge. Sehr
gut. Und jetzt wird Pol dann beim Way Up North, sicherlich wird er auch auf dieses Thema eingehen.
Aber ich bin erstaunt, dass du das Line-Up kennst. Ich kenne es nämlich noch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, ich belasse es dabei und lass mich überraschen, die zwei Tage. Nächsten Dienstag und Mittwoch ist hoffentlich, ne?
Ja, richtig, genau. Also Way Up North in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, bestimmt, eventuell, habe ich jetzt gar nicht
überprüft. Es werden wahnsinnig viele Tickets unter der Hand weiterverkauft, war so mein letzter Eindruck, genau. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich über alle, die nach Berlin kommen und ich freue mich auf euch, alle Hörerinnen, ne?
Genau, und also vielleicht da jetzt als kleine, als Appetitmacher, ja, für alle Nicht-Berliner.
Bringst du einen Sekt mit?
Nee, aber vielleicht so ein kleiner Servicebeitrag. Also das Way Up North, das Kino, was sie sich, also sie haben sich auch ein Kino gewählt, dort in Berlin-Mitte.
Nicht ganz so schön wie
der Delphi-Filmpalast in der Kantstraße. Aber das Kino Babylon kann zumindest, sagen wir mal, mit Lage punkten.
Ja, das stimmt.
Also
das liegt. Ich finde Berlin-Charlottenburg auch nett. Ne? Ja, Babylon ist jetzt ein bisschen hipper. Es sieht von außen ein bisschen eindrucksvoller aus vielleicht, weil man von der Straße so raufguckt.
Also das stimmt nicht. Das ist die Volksbühne, von der du redest.
Nee, nein. Das Babylon, ist es nicht? Da steht doch Groß Babylon oben drauf.
Also das ist ein Gebäude, das sieht eher unspektakulär aus. Kino Babylon ist, das Gebäude, was du siehst in der Sichtachse der Rosa-Luxemburg-Straße, das ist die Volksbühne. Das ist ein riesengroßes, sehr pompöses Gebäude. Und das Babylon ist quasi daneben. Aber das Babylon selber sieht jetzt nicht so spektakulär aus.
Stimmt. Jetzt, das sieht total oll aus.
Ja.
Richtig, ja. Ich habe es tatsächlich mit der Volksbühne verwechselt.
Naja, also auf jeden Fall, das Kino Babylon kann durch Lage punkten, weil es wirklich in Berlin-Mitte in so einer Art, da sind wirklich wahnsinnig viele interessante Läden, Restaurants, da tobt das Leben.
Also wer es ist so zentral, dass wenn der Alexanderturm umkippt, ist das Babylon begraben.
Dann bist du dabei, ja. Das kriegst du dann mit.
Aber nur kurz, höchstwahrscheinlich.
Also zum Beispiel, ich hatte kurz nachgedacht, wenn ich dort selber unterwegs bin, was ich empfehlen möchte, wenn man zum Beispiel mittags ein kleines Hüngerchen hat. Mhm. Dann wäre zum Beispiel ein Tipp, für Berliner ist der total ausgelutscht, aber für Nicht-Berliner vielleicht noch interessant, weil es gibt dort einen Laden, da gehe ich in regelmäßigen Abständen, manchmal auch nur alle 3 Jahre einmal hin, aber das seit 20 Jahren und das ist Monsieur Wong.
Ja.
Kennst du den?
Vom Hören sagen, ich war noch nie drin.
Oh, okay. Toller Asiate mit, ich glaube, das ist vietnamesisch, aber der hat nur 3 oder 4 Gerichte oder so, aber die in Perfektion.
Okay.
Feinstes Essen für kleines Geld. Aber auch ansonsten, Dolores ist dort, hier Burritos, Angry Chicken, jetzt nichts für Veganer, aber ganz perverse Hühnchenspezialitäten. Also Fressbuden ohne Ende dort. Dann kannst du shoppen gehen. Da ist die ganze Schuhmeile ist da. Also da kannst du von Doc Martens über Red Wing zu, also kriegst du alles. Birkenstock. Haben alle ihre Flagship-Stores da. Und auch ansonsten kannst du kannst du alles kaufen. Also alles. Von Doc Martens bis Fred Perry kannst du dich einmal komplett durch die britische
Die Hackischen Höfe sind gleich in der Nähe. Und natürlich die Oranienburger, falls man noch andere Gelüste hat, ist auch gleich in der Nähe.
Ja, ich glaube, da bist du nicht ganz so gut informiert. Die Oranienburger Straße, ich glaube
Steht keiner mehr?
Wenn du auf den Straßenstrich anspielst, der ist, glaube ich, weitestgehend verlagert. Ich glaube, der ist dort nicht mehr existent.
Alles klar, das ist mir entgangen. Ja, mir ist sonst nur noch eingefallen, dass da das Spreegold ist, aber das ist jetzt natürlich auch kein. Also im Spreegold, da waren wir auch mal zum Frühstück. Das ist so ein bisschen, wenn man. Aber ist vielleicht auch zu groß. Ja.
Ja. Und für alle Radsportfreunde, und ich hörte, dass davon haben wir viele hier im Uncle Bobcast.
Ah, der Peloton-Store ist da, ne?
Oh ja, natürlich. Man kann natürlich mal im Peloton-Store vorbeigucken. Aber für die echten Radsportfreunde ist wirklich in absoluter Laufweite ist der Rafa-Store Berlin. Und wenn man sich jetzt noch mal für den Winter zum Beispiel einkleiden möchte und sich noch mal die neuesten Kollektionen da reinziehen möchte und vielleicht auch noch einen 1.000-Euro-Schein so auf Tasche hat, dann kann man da mal vorbeigucken.
Ja, genau.
Und sich da, also für die nächsten Rennradrunden nochmal richtig einkleiden.
Ja. Ansonsten kann man natürlich auch easy nach Prenzlauer Berg rüberlaufen, Richtung Kollwitzplatz, wo damals auch Obama, glaube ich, gegessen hat mit Frau Merkel. Ist sehr touristisch natürlich, aber auch ganz nett, kann man sich einfach mal angucken. Alles, ja,
im Google-Hof übrigens.
Alles, genau, in Laufweite oder bis sollte kein Problem sein. Ja, also sehen wir uns alle nächste Woche. Ich freue mich. Ruhe.
Ich muss am Dienstag, und da schlage ich wieder in die Kerbe vom Anfang, den zweiten Vortrag kann ich leider nicht hören. Ich muss da kurz was fotografieren. Ich muss für ein Stündchen schnell nach Kreuzberg einmal und dann bin ich auch wieder da. Zur Mittagspause bin ich wieder da.
Ja. Also ich hatte in Portugal auch wahnsinnig viele Anfragen jetzt für die nächsten zwei Wochen, aber die meisten Anfragen hatte ich wirklich für Dienstag, Mittwoch. Ja. Das war Wahnsinn. Also das war jedes Mal ein bisschen ärgerlich. Nun gut, in der letzten Episode von letzter Woche, lieber Nils, hatten wir versprochen, über ein Thema mal zu sprechen. Kannst du dich erinnern?
Ja, kann ich.
Ist ja noch nicht lange her. Und zwar, glaube ich, wollten wir erstmalig in diesem Podcast über die generative Füllung im neuen Photoshop, damals, glaube ich, noch, also vor einer Woche war es noch in der Beta, jetzt ist es schon in der 24er-Version von Photoshop, darüber mal ein bisschen quatschen. Nutzt du die Funktion?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja, das wissen auch alle Hörerinnen, ich bin im Gegensatz zu dir, du bist ja sozusagen Photoshop, du kennst da ja jeden Button und jeden Knopf und jede Funktion und jeden Lösungsansatz und Lösungsweg. Ich weiß Richtig. Über Photoshop im Grunde, wie man es öffnet. Mhm. So, also ich kann ein Bild öffnen in Photoshop und damit hat es aber aufgehört. Also das höchste der Gefühle, und da war ich auch wirklich immer stolz auf mich. Ich war in der Lage, zwei Bilder übereinander zu legen, zum Beispiel Gruppenfotos, ja, und dann einen einzelnen Kopf mal auszutauschen. Das habe ich hingekriegt, indem ich den dann mit so einer Maske irgendwie so rausmale. Aber
warte mal, Nils, ganz kurz, wir müssen mal ganz kurz einen Break machen. Es ist meine Kaffeetasse, hier gerade jemand geklingelt. Der Hund gibt sonst keine Ruhe. Ich bin sofort okay. wieder da.
Ja.
So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, also es gibt so einzelne kleine Operationen, die ich in Photoshop kann, also auch nach wie vor kann. Aber das Problem bei Photoshop ist immer, dass man das Programm, sagen wir mal, gut für sich nutzen kann, wenn man versteht, was man tut. Aber ich benutze Photoshop nach Rezepten. Das heißt, mir hat einmal, du zum Beispiel hast mir gezeigt, das geht so und so, und dann merke ich mir einfach nur die Schritte. Ich weiß nicht wirklich, was ich tue, ich weiß nur, dass es funktioniert. Mhm. Aber ich habe kein Verständnis für das System dahinter. Und deswegen habe ich nie so richtig Zugang zu Photoshop gehabt und habe dann, weil man aber gleichzeitig ohne Photoshop natürlich auch nicht wirklich leben kann als, sagen wir mal, professioneller Fotograf, habe dann einfach Workarounds gefunden im Sinne von, ich rufe Leute an, die das können und bezahle die dafür, Dinge für mich zu tun, die ich nicht beherrsche. So, das heißt, ich hab auch dem Kunden gegenüber immer Photoshop-Bilder ausgeliefert. Ich habe diese Arbeiten nur nicht selber ausgeführt.
Okay. Und das generative Füllen nutzt du jetzt wie? Oder in welchen Fällen oder für welche Zwecke?
Also es gibt so, die Hauptanwendung ist, um Dinge zu entfernen.
Ja.
Also vor allen Dingen Dinge, also Störelemente, die mich stören, die ein Bild unruhig machen, die früher mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden wären, die entferne ich jetzt einfach. So, da mache ich einen Kreis drum und sage Remove. Und dann ist das weg.
Ja, sehr gut. Ja, das ist tatsächlich auch mein größter Anwendungsfall, störende Elemente zu entfernen. kleine Retuschen, also weniger im Hauptobjekt, also weniger meistens im Menschen, als vielmehr im Hintergrund oder so. Und das funktioniert unfassbar gut. Kann man nicht anders sagen. Und wo ich es auch nutze, ist für Bilderweiterungen. Also wenn ich wirklich mal das Format ändern möchte und mir fehlt da einfach ein Stück, ist das brillant. Und in erster Linie ist es brillant, weil es so schnell geht. Ne? Die Zeitersparnis ist der größte Faktor, den es da gibt. Und dafür, dass es so lange jetzt in der Beta war und das im Prinzip jetzt die erste Version ist, die da rausgekommen ist, ist schon extrem gut. Und man kann im Prinzip jetzt schon erahnen, wo das enden wird. Also im Augenblick hat es wirklich noch Probleme bei Menschen. Ich glaube, des Öfteren kommt eine falsche Fingeranzahl raus und sowas. Oder da geht es höchstwahrscheinlich in Zukunft auch noch wahnsinnig viel besser.
Es gab neulich einen Fall, da war ich richtig, richtig schwer beeindruckt. Und das ist jetzt ein bisschen ein Spezialfall, aber das war einfach geil. Da hatte jemand, ich habe Porträts gemacht von jemandem und der hatte einfach Schweißflecken. Hier, das Hemd an den Achseln war halt voll mit Schweiß. Mhm. Und da habe ich auch einfach nur auf dem Hemd habe ich einen Kreis drum gemacht und habe gesagt, hier, remove sweat. Und auf den ersten Anlauf, also auf den ersten Versuch, auch mit reinzoomen, das Hemd war anschließend trocken. Es war, und es, du konnt, ich hab gesagt, finde den Fehler, wo sieht das jetzt so doof aus, es kann doch nicht sein, dass dieses, also bisher für mich sehr, sehr komplexe Problem in 3 Sekunden gelöst war. Und es war gelöst, ich habe kein Haar in der Suppe gefunden, nichts.
Okay, aber dann hattest du höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit der Struktur des Hemdes, weil wenn du ein Hemd hast, wo du die Struktur, also die gewebte Struktur des Stoffes noch sehr fein hast, funktioniert es ganz oft nicht, weil dann auch das Tool Auflösungsprobleme hat. Also das heißt, also wenn du einen glatten Stoff hast, funktioniert das, glaube ich, sehr viel zuverlässiger, als wenn du einen feinen Wollstoff hast, eine gewebte Struktur hast. Dann kriegt das Probleme.
Und was ich auch gemacht habe, ist, was gut funktioniert, wenn Hemden so ein bisschen spannen und zwischen 2 Knöpfen dann aufgehen. Also, weißt du, dass du nicht.
Wem passiert denn sowas?
Nicht, dass du auf die Haut gucken kannst, aber dass diese Hemdkante sozusagen, dass die nicht ganz gerade läuft, sondern so ein bisschen, Hemd ist einfach ein bisschen zu klein gewählt für den Tag.
So, für den Bauch.
Das kriegst du damit auch gut korrigiert. Dann hatte ich dann wiederum, aber hatte ich mir ein neues, kleineres Problem ins Haus geholt, indem der dann die Hemdknöpfe entfernt hat. Aber die habe ich dann einfach wieder durch Kopieren einfach mir wieder reingesetzt. Mhm. Und was ich auch gemacht habe, ist so Kragen richten und so. Das hat auch gut funktioniert.
Ja. Ich habe das jetzt gerade ganz viel genutzt für ein, im Prinzip haben wir es schon gesagt, für ein Fotoshooting, was ich in Frankfurt gemacht habe, auf dem Messegelände. Und da waren im Hintergrund ganz oft riesige Balken, die über das ganze Bild gingen und auch manchmal hinterm Kopf lang gingen. Und der Kunde hat gesagt, die möchte er nicht haben. Und früher hätte ich wirklich geflucht, also hätte ich wirklich geschrien, weil das war einfach nicht zu verhindern beim Fotoshooting, weil die Mitarbeiter unterschiedlich groß waren. Total egal. Aber es war es war jetzt kein absoluter No-Brainer, weil es halt hinterm Kopf auch den Kopf nachzeichnet. Aber wenn man die Person vorher mit Photoshop freigestellt hat, was ja mittlerweile auch nur noch ein Klick ist, konnte man die Person halt ausschneiden, danach den Hintergrund richten und die ausgeschnittene Person wieder davor setzen. Und so war es statt der 3 Sekunden vielleicht eine Minute und man war mit dem Bild durch, was früher echt ein komplexes Problem gewesen wäre.
Und dann hatte ich noch einen Sonderfall. Da habe ich ein Motiv fotografiert für ein Wintermotiv. Mhm. Das war so noch im Spätsommer, aber da hat sich jemand einen Schal umgeworfen, dicke Winterjacke angezogen und sich einfach nur mit einer Tasse an einen See gestellt und so quasi verträumt auf den See rausgeguckt. Keine Ahnung. Und da habe ich dann einfach den Bereich über der Tasse markiert und gesagt, dass er da ein bisschen so Wasserdampf einfügen soll. Das hat er auch sofort auf Anhieb richtig gemacht. Also das sah dann so aus, als wenn es wirklich kalt ist und diese Teetasse, die dann so gehalten wird mit 2 Händen, als wenn da so der heiße Dampf noch vom...
Es ist schon ein bisschen spooky, ne?
Und was nicht funktioniert hat... das habe ich dann auch, habe ich einfach gelassen. Ich habe ein Zimmer fotografiert, das hatte einen Kamin drin. Und da wollte ich dann, hatte ich über gedacht, können wir ja mal lustigerweise hinterher das Feuer anmachen. Das sah nicht so überzeugend aus.
Ja. Ja, aber keine Sorge, es wird kommen, dass es überzeugend aussieht. Ab November wird die ganze Sache vereinzelt oder kann die Sache kostenpflichtig werden, was vielleicht nicht jeder weiß. Man hat in Photoshop je nach Paket, was man gebucht hat, kriegt man Credits und für jede Operation, glaube ich, wird ein Credit verlangt. In den meisten Paketen, die, glaube ich, wir Fotografen haben, hast du so 250 Credits im Monat, was vielleicht reichen kann. Danach soll es einfach nur langsamer werden, dann ist die Frage, wie langsam wird's und wie teuer werden die Credits, die man sich dazu kaufen kann, das bleibt abzuwarten. Ich habe da noch keine Zahlen gehört.
Ich habe jetzt gerade die Woche noch mal darüber nachgedacht, weil die, also ich kenne jetzt ja nicht die Strategie von Adobe, aber ich finde, sie könnten ruhig so ein paar Funktionen wie hieß das denn früher mit Content Aware? Wie hieß das auf Deutsch?
Inhaltsbasierte Füllung.
Ja, genau. Die war teilweise oder überwiegend, fand ich, besser als das, was Lightroom einem anbietet. Was vielleicht auch daran liegt, dass du ja mit Lightroom im Prinzip nur so einen Punkt, einen runden Kreis setzen kannst, oder diesen Kreis kannst du ja auch ein bisschen malen, aber mit Photoshop hast du ja über die, ich weiß jetzt nicht, wie das Tool heißt, also du kannst ja aber einfach so ein bisschen besser um so eine Problemstelle drumherum malen sozusagen.
Ein Lasso-Tool.
Lasso-Tool, genau. Also ich habe überlegt, was spricht für Adobe dagegen, das Lasso-Tool oder auch einzelne kleine Sachen in Lightroom zu implementieren, weil du kannst ja, jemand, der Lightroom benutzt heute, der zahlt Photoshop ja sowieso, weil du kannst ja nicht Lightroom kaufen oder mieten ohne Photoshop. Das heißt, du, ist ja nicht so, dass die sich kannibalisieren gegenseitig, sondern du hast ja sowieso immer das Fotopaket. Das heißt, eigentlich könnten die, also aus meiner Sicht, also aus unter strategischen Gesichtspunkten spricht eigentlich nichts dagegen, ein, zwei Funktionen in Lightroom zu übernehmen, die sinnvoll sind. Natürlich nicht alles, weil das wäre Quatsch, weil dann wäre Lightroom ja total überladen. Also Lightroom soll ja ein RAW-Converter sein, aber ja.
Ja.
Auf der anderen Seite, vielleicht ist es technisch nicht so trivial, das da rein zu programmieren oder so.
Ja. Ich denke, das würde man hinbekommen. Also ja, Bilderweiterung wäre noch sowas, ne? Dass du Bilder größer machen kannst in Lightroom und einfach über die generative Füllung sozusagen den Hintergrund machen könntest. Oder wenn du tatsächlich auch, das hat man ja manchmal, wenn man ein Bild begradigt, automatisch begradigt, dass du weiße Ecken bekommst, dass man da sagen könnte in Lightroom, hier mach mal generative Füllung auf den weißen Hintergrund. Mhm. Da geht sicherlich noch eine Menge und ich kann mir auch vorstellen, dass es da reinwächst, zumindest in Teilen. Ist ja, was in Lightroom im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist ja sowieso relativ genial. Mit Ebenen, im Prinzip mit den Ebenenmasken, dass du die Personen auswählen kannst, den Hintergrund auswählen kannst, ist ja wahnsinnig viel passiert schon.
Vielleicht ist es dann aber doch ein strategischer Grund, das nicht jetzt zu tun. Und zwar aber jetzt gar nicht wegen Kannibalisierung, sondern strategisch im Sinne von, die müssen ja auch in Zukunft immer noch Gründe haben, Lightroom mal zu updaten, um es wieder attraktiv zu machen, so dass sie sagen, wir könnten auch heute schon mal problemlos diese ganzen Sachen rüberschieben, aber wir müssen einfach so ein bisschen gucken, wir müssen uns ja auch über die Zeit retten und deswegen machen wir das immer nur so tröpfchenweise, um selber, ja, also als
Marketing. Das wird so sein. Ich glaube nicht, dass es eine technische Frage ist. Ich glaube, das ist wirklich reines Marketing und ja.
Ja.
Nun also, gut.
Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wie du vielleicht mitbekommen hast oder vielleicht auch nicht mitbekommen hast, ist auch Lightroom vor zwei Tagen, glaube ich, aktualisiert worden. Also es gibt eine ganz neue Version mit neuen Funktionen.
Ja, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Oh. Ja, genau. Es gibt eine neue
Version. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, also es ist okay, es ist so ein bisschen Special Interest neue Funktionen. Also du hast neben den üblichen Verbesserungen, die man lesen kann, Geschwindigkeitsverbesserungen, dies und jenes, gibt es jetzt jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie es früher heißt, in dem HSL-Bereich, wie heißt der bei dir? Der Oberbegriff vom HSL? Der heißt jetzt jedenfalls Farbmischer. Der hat bis vor zwei Tagen noch anders geheißen.
Ja, ist so schnell. Hier heißt der HSL Farbe noch.
Ja, genau. Der heißt jetzt Farbmischer. Mhm. Und unter dem Oberbegriff Farbmischer hast du jetzt zwei Unterpunkte. Das ist einmal der Mischer. Das ist das, was wir kennen, HSL. Mhm. Na, wo du diese einzelnen Farbkanäle mit Sättigung, Luminanz und Farbton korrigieren kannst. Ja. Und es gibt jetzt einen zweiten neuen Punkt, der nennt sich Punktfarbe. damit, das ist so ein bisschen wie in Capture One, wo du auch mit einer Pipette dir einen Farbton suchst und er den dann exakt auswählt und dann du den Bereich aber sozusagen erweitern kannst und sagen kannst, zum Beispiel von diesem Orange, da möchte ich wirklich nur dieses Orange, oder aber du kannst den Bereich erweitern und dir dann auch so visuell anzeigen lassen, was alles jetzt betroffen ist vom von dem Bild, von dem Farbbereich. Du kannst in den Masken, hast du jetzt die HSL-Funktion, also du kannst zum Beispiel einen Verlaufsfilter reinziehen und kannst den jetzt nicht nur Standard mit Helligkeit, Lichter, Tiefen, sondern kannst auch sozusagen in die Farben eingreifen. Innerhalb dieses Verlaufsfilters.
Das ist sehr gut. Braucht man jetzt nicht alle Tage, aber.
Genau, das ist, deswegen meinte ich, das sind so ein bisschen Special Interest Sachen, also Dinge, die man wirklich nicht so regelmäßig braucht. Jedenfalls wir wahrscheinlich nicht. Und es gibt noch eine Spielerei, die aber auch nicht so verkehrt ist. Und zwar ist das ein komplett neuer Punkt. Und der nennt sich Objektivunschärfe. Und zwar, was er da macht, ist, er erkennt das Motiv, wählt dann quasi den Hintergrund aus und macht den unscharf. Das, was das iPhone auch macht.
Ah ja, okay. Und man kann dann verschiedene Brennweiten wählen oder?
Ja, und du kannst auch die Intensität dieser Unschärfe kannst du auch steuern. Also da hast du den Einfluss drauf. Aber
wie sieht das aus?
Ist okay. Also ist okay, wenn er das Motiv richtig erkennt. Und du musst natürlich auch das richtige Foto dafür haben. Das macht nicht bei jedem Foto Sinn. Bei manchen Fotos ist es so, dann, ja, genau, macht halt nicht so richtig Sinn dann.
Ja,
okay. Aber ich stand schon einmal, ein, zwei Mal hatte ich schon mal das sozusagen das Verlangen, dass ich ein Porträt hatte und wollte nachträglich, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, den Hintergrund noch ein bisschen unschärfer machen, als er ist. Und da fand ich die Mittel, die Lightroom mir zur Verfügung gestellt hat, nicht so ideal. Zwar konnte man den Hintergrund auswählen, aber da musst du über die so eine Mischung aus Klarheit, Struktur und Schärfe, indem du das rausziehst, konntest du den so ein bisschen unschärfer machen, aber auch nicht so richtig. Mhm. Und das ist dadurch jetzt besser geworden.
Okay. Naja. Gut. Werde ich mal installieren.
Ja, ansonsten, ja, der einzige Nachteil ist, aber das ist ja bei den meisten Updates, du musst dann die alten Kataloge auch wieder auf die neueste Version bringen. Also macht er ja für dich, aber.
Ja. Wir haben doch alle nur noch einen Katalog. Also einmal gemacht.
Ja. Aber trotzdem, dann hat man ja immer diese ganzen Versionen. Er löscht ja den alten Katalog nicht, sondern er stellt nur einen neuen. Und dadurch wird natürlich wieder ein Haufen Daten produziert. Ja.
Festplatte wird voll. Das stimmt. Ach, schön.
Ja. Aber wir sind hier noch nicht ganz am Ende. Wir haben. Was denn?
Nee, weil das sagst du gerade zum zweiten Mal und ich bin. Toll, freue ich mich.
Ja, du sahst gerade so aus, als wenn du auch schon auf dem Sprung bist. Ich wollte dich nur halten.
Ich will jetzt lange Wochenende. Ich hatte lange keinen Urlaub.
Haben wir langes Wochenende schon wieder? Ist ein Feiertag?
Nein, ich wollte auch heute frei machen. Stimmt auch nicht.
Für dich hat Nikon ein neues Objektiv rausgebracht. Speziell für dich.
Das 135, meinst du?
Ja, genau.
Ja.
Hast du schon vorbestellt?
Ich hab's mir angeguckt. Nö. Das 135 ist ja im Prinzip ein Klassiker. Und du hast ja, glaube ich, auch das 135. Hattest du nicht das 1,4er mal? Oder
das ist ein 105er.
Ach, 105er war das. Stimmt. Das 135er hat mich bisher, also von der Brennweite, einfach von der reinen Brennweite, egal welche Anfangsblende es hat, immer noch nie so gereizt. Also hätte keinen Anwendungsfall dafür. Also ihn gibt es bestimmt, aber für das eine Bild brauche ich das Objektiv nicht. Ich bräuchte so ein generelle Idee für dieses Objektiv. Ich wäre, ist auf einer Hochzeit bestimmt toll, aber ich bin nicht bereit für 30 Bilder den Kilo mit mir rumzutragen.
Und 3.000 Euro zu bezahlen. Ja, geht mir ganz genauso. Also das ist so ein spezielles Objektiv, so eine spezielle Brennweite, dass ich, also mir fallen auf Anhieb 3-4 Situationen ein, wo ich das gut gebrauchen könnte. Aber das ist alles sehr speziell. Und da muss man es immer in dem richtigen Augenblick auch noch dabei haben. Das heißt, ja.
Wenn ich künstlerische Porträts machen würde, das ist so sehr stylische, aufgeräumte Künstlerporträts, dann ist es, glaube ich, eine tolle Linse. Wenn du dir so in Ruhe das Objekt, das Motiv stellen kannst, aber für eine Reportage wäre es mir einfach zu unpraktisch. Ich würde mich gefangen fühlen mit diesem Objektiv auf der Kamera.
Ja. Ich möchte dir einen Erfahrungsbericht preisgeben. Und zwar betrifft das 85 1.2, auch ein spezielles Objektiv. In diesem Fall ist das Objektiv nicht speziell wegen der Brennweite. 85 ist ja quasi Klassiker und von den allermeisten von uns gerne verwendet. Aber die Lichtstärke 1.2 ist schon ein bisschen was Besonderes. Und vor allen Dingen ist das Objektiv relativ groß und relativ schwer und relativ teuer. Aber trotzdem habe ich es. Und während ich mit dem 50 1.2, da war ich Fan ab der ersten Sekunde, musste ich mich mit dem 85 1.2 anfreunden. Was damit zusammenhängt, dass du bei 85 mm hast du ohnehin eine sehr gute Freistellung, also auch bei 1.8. Und wenn du ein Porträt bei 1.2 machst, dann ist, und du diese beiden Bilder vergleichen würdest, dann ist die Freistellung noch heftiger. Also die, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, Mensch, das ist jetzt schon mal 3.000 Euro wert. Ne?
Ja.
Diese Cremigkeit im Hintergrund.
Aber, und an den Ohren.
Ja. Und dennoch habe ich es natürlich, weil ich es dann ja auch hatte, habe ich es auch gerne verwendet und habe gedacht, ach, das holst du nur dann raus, wenn du so Business-Porträts machst, weil was auch offenkundig ist, das Objektiv macht nicht nur mehr Freistellung, sondern das hat auch noch mal irgendwie die Farben poppen ein bisschen besser. So, das hat irgendwie, ist insgesamt alles noch mal ein bisschen hochwertiger. So, aber wir reden natürlich so ein bisschen im Nerd-Bereich, ne? Also das heißt, für den Kunden natürlich nicht sichtbar, aber das ist ich habe es erstmal, sagen wir mal, abgetan als Objektiv für Fotografen. So wie übrigens dieses 135er Plena, es ist auch ein Fotografenobjektiv. Also das macht man, um sich selber zu belustigen oder sich selber.
Und Herrn Merz zu beeindrucken.
Ja, so. Um sich selber so ein bisschen zu verwöhnen. Und übrigens, nicht nur Herr Merz ist von diesem 85er 1.2 beeindruckt. Ich wurde da jetzt auch auf Hochzeiten schon mehrfach drauf angesprochen. Natürlich immer vom Fotointeressierten. Aber die sehen dann immer gleich so ein großes Objektiv und gucken dann drauf. Und du sofort redest du über dieses Thema. Ja. 1.2, oh. Gut, okay. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe mich an das Objektiv wirklich gewöhnt. Das 1.8er ist staubt zu. Ich benutze das nicht mehr. Habe das 1.2er jetzt sogar auf Hochzeiten benutzt. Und obwohl das so schwer ist, klingt jetzt für dich ein bisschen komisch vielleicht, weil du ja immer sagst, du siehst das gar nicht ein und bist ja sehr auf Gewichtsreduktion. Man gewöhnt sich dran. Also man gewöhnt sich einfach dran. Ich habe, glaube ich, einfach an einer Stelle im Arm einfach 2-3 Muckis wurden nochmal neu ausgebildet und es stört mich einfach schlicht nicht mehr.
Ich glaube, ich habe da eine andere Sollbruchstelle. Also der Arm ist nicht mein Problem.
Ja, oder der Rücken.
Geht dann was wirklich, auch, genau. Ja,
also das ist eine Sache, da hab ich mich einfach dran gewöhnt, das ist okay. Und es hat mir aber ein, zweimal wirklich so ein bisschen den Hintern gerettet. Was natürlich nicht, also Hintern gerettet heißt ja natürlich nicht, dass wenn ich es nicht gehabt hätte, dass ich dann hätte einpacken können und wäre nach Hause gefahren. Aber ich wäre einfach mit den Ergebnissen nicht ganz so zufrieden gewesen. Und ich hatte zum Beispiel vorgestern, glaube ich, war ich in einem Krankenhaus. Und da wurde eine nuklearmedizinische Station eröffnet. Und sehr interessant übrigens. Ich bin habe da viel mit Radioaktivität rumhantiert. Also ganz ein bisschen spooky, wie man so sagt.
Mach mal das Licht aus. Grüßt du noch?
Die haben da ein System übrigens, wo die Kaka So im speziellen also über, du gehst auf eine ganz normale Toilette, also du bist, du wirst so behandelt mit, also du strahlst, ne? Und dann kommst du da auf diese Station und da bist du dann nochmal so 3-4 Tage in Quarantäne und jeden Tag wird überprüft, wie viel du noch strahlst. Und so lange musst du da drin bleiben. Und aber auch deine Exkremente strahlen. Das heißt, und da haben die dann so ein System, da gehst du ganz normal auf deinem Krankenhauszimmer, in deinem Quarantänezimmer, gehst du auf Toilette und spülst ganz normal, aber das kommt dann halt an einer anderen Stelle an, als du das vielleicht im ersten Augenblick so erwarten würdest.
Tada! So, ja, naja, gut, das ist egal, eine schöne Vorstellung, klar.
Sehr spezielle Details. aber
leuchtende Exkremente. Schön. Ja, so. Haben wir doch einen Folgentitel. Ist das super? strahlende Exkremente. Hast du dazu ein Bild?
Ja, so grob.
Okay, jetzt sind wir weiter.
Oder die haben, pass auf, noch ein anderes, also ich fand das relativ
ganz anders.
Fand das relativ faszinierend. Die müssen, die haben da so, was die genau machen, weiß nicht, ob die da irgendwie so eine radioaktive Spritze mal aufziehen müssen oder so, also wo so ein bisschen Radioaktivität ist. Auf jeden Fall, wenn da die Schwestern oder Ärzte mit diesem radioaktiven Zeug hantieren, wollen die da ja selber nichts von abbekommen. Vor allen Dingen nicht von den, da gehen Aerosole von aus, von radioaktive Aerosole, so. Und kannst du dich früher an deinen eigenen Chemieunterricht erinnern, wo man, wenn man Experimente gemacht hat, wir hatten da bei uns in der Schule, das waren so rötliche Fliesen. Und ja. Und das hatte auch oben so einen Abzug, damit wenn da mit Feuer irgendwas war und mit Qualm, dass dann nicht die ganze Bude stinkt und dann konnte man auch so eine Glasscheibe so runterziehen. So. Ja. Und so einen Schrank haben die da auch. Und in diesem Schrank hantieren die also mit diesem radioaktiven Zeug. Und in diesem Schrank ist auch ein leichter Unterdruck, damit, wenn da so ein Pöttchen mit radioaktivem Zeug geöffnet wird, dass die Aerosole nicht plötzlich im ganzen Raum sind. Und dieser kleine Schrank, der so original so aussieht wie so eine kleine Chemieapparatur bei uns damals auf der Schule, der wiegt 10 Tonnen und das gesamte Gebäude musste dafür verstärkt werden. 10 Tonnen für so einen kleinen Schrank mit einer Glasscheibe.
Weil da ein Betonsockel drunter ist?
Ich
oder?
Keine Ahnung. Das ist einfach nur das ist ein Fakt, den ich mir gemerkt habe, wo ich dachte, das gibt's ja überhaupt nicht.
Gibt's ja gar nicht.
Und dann wurde gleich im Anschluss wurde das mit der strahlenden Kacke erzählt und ich war direkt, die hatten mich, ja, ich war fasziniert, ja.
Naja, dann nochmal Chemiestudium. Man ist nie zu alt.
Jetzt ab und zu fotografiere ich in diesem Krankenhauskontext und diese Ärzte und die also wenn so eine Station eröffnet wird, dann kommt da der Krankenhauschef und dann kommen auch noch kommen gerne Politiker vorbei und das ist dann so ein bisschen mit Tamtam, dann gibt's auch noch ein Sektchen und dann wird durch diese Station gezeigt und in der Regel vorab werden dann 3, 4, 5 Reden gehalten. So, aber das sind alles diese Mediziner im Krankenhaus, das sind solche Fachspezialisten. Die sind fachlich so in ihrem Thema und die interessiert nichts anderes. Das heißt, das ist das, wo die da vor, keine Ahnung, 40, 50 Leuten reden, das ist nicht schön. Die stellen sich da irgendwo hin, da ist nichts beleuchtet, da steht kein Pult, sondern die reden da auch nur über Themen, da kannst du überhaupt nicht folgen. Also das ist, aber alle sind gebannt. Und aber das ist inhaltlich sind die bei 100%, visuell sind die bei 5%. Also es hat nichts mit schön oder Bühne oder Vortrag oder so zu tun, so wie man das kennt. Und in diesen Situationen hat mich dieses 85er gerettet, weil das macht
aus 5% wie viel?
Aus normaler Kacke macht das strahlende Kacke. Es ist wirklich so. Es ist die, du hast während, wenn du diese Veranstaltung mit einem Redner mit einem 70-200 fotografierst, dann bist du bei ISO 3200 und wenn du es mit einem 85er machst, dann bist du bei unter 1000, bei weit unter 1000.
Und strahlende Kacke.
Ja. Und das sind einfach so diese kleinen Momente, wo ich mich dann nochmal ganz besonders freue, weil es wirklich banale Situationen unter schlimmsten Verhältnissen, weil es die strahlen lässt. Das ist toll.
Ja, vor allen Dingen das Strahlen ist jetzt so schön doppeldeutig. Ja, Glaube ich.
Also von daher, wenn man die Gelegenheit hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob es andere Kamerasysteme gibt, die sich auch um diese 1-2 Objektive, ob das ausgebaut wird. Also ein 50-1-2 haben alle, das weiß ich, aber ob es so, die machen schon Sinn. Also das ist, es ist zu einem Teil Liebhaberei, aber zu einem anderen, nicht kleinen Teil machen die wirklich Sinn.
Das 35er kommt jetzt bald, ne?
Ja, werde ich mich auf jeden Fall für anstellen.
Okay, sehr gut. Muss man sich dafür anstellen?
Meistens sehr ist gut. Das so am Anfang. Meistens muss man sich erstmal anstellen. So, und dann zu guter Letzt. Steffen hatte schon mal im UBC Plus, glaube ich, vor anderthalb Jahren behauptet, es würde das 35-150 Tamron für Nikon geben. Auf jeden Fall sein absolutes Lieblingsobjektiv. Er macht mit keinem anderen fotografiert er so viel wie mit dem 35-150. Und es gab es.
Ganz nicht, liebe Grüße an der Stelle, Steffen, ne? Nach New York, glaube ich.
Aber das hat sich geändert. Es gibt es jetzt. Es gibt das Tamron 35-150 für Nikon Z. Und ich muss sagen, auch das finde ich interessant.
35-150, ja.
Ich habe es auch gesehen. Bis 2,8.
Genau.
Das kann dir.
Und gar nicht, auch für den Tamron gar nicht so günstig, ne?
Was? 2000 Euro.
Ja, genau.
Ich glaube, wenn du nur stationär fotografierst, also sagen wir mal inszenierte Fotografie machst oder so, dann ist es egal. Also dann kannst du damit natürlich auch fotografieren, aber dann kann das nicht strahlen, dieses Objektiv. Mhm. Aber wenn du viel Reportage machst, ne, also ich könnte mir das sogar auf Hochzeiten vorstellen.
Ja, ich überlege halt, wenn ich eine Business-Reportage mache. Ich war gestern in einer Firma und habe so Roboter fotografiert. Roboter von Tischgröße bis Hallengröße, also von halben Meter bis 15 Meter. Und mein Objektiv der Wahl war natürlich das 24-70. 24 habe ich gebraucht für die ganz großen Dinger, da wäre das Tamron dann schon mal raus. Und 70 mache ich natürlich per Knopfdruck dann zum 105er oder so. Natürlich habe ich nicht die 2, ich habe nur die 2,8. Aber ja,
jetzt finde ich allerdings dein Beispiel ein ganz bisschen unfair, weil in einer Halle hallengroße Roboter zu fotografieren, ist jetzt ja wahrscheinlich nicht bei dir Daily Business, sondern für diesen speziellen Fall hast du recht, da wärst du dann mit dem Tamron aufgeschmissen gewesen. Aber wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, also jetzt nur mal als Beispiel, Berlin Partner. Da ist wieder irgendeine Eröffnung oder so, da latschst du dann mit dem Berlin-Partner-Chef und mit hier Franzi Giffey oder so.
Das war's gestern.
Ja, latschst du dann durch dieses oder jenes, dann ist so ein Objektiv Gold. Weil du da im Prinzip alles mitmachen kannst. Und du kannst ja noch für diesen anderen Fall, hast du dann natürlich noch einen super Weitwinkel, zum Beispiel ein 17-28, hast du noch auf Taschen, hast du zwei Objektive und kannst super flexibel auf alles reagieren.
Ja. Ja. Aber am Ende des Tages gewinne ich nur durch die, zumindest im Anfangsbereich, etwas größere Blende. Den Rest decke ich mit meinem 24-70 ab. Also auch da ist der Anwendungsfall.
Ja, aber da mit dem 24-70, ja, okay, gut. Was soll ich dich jetzt überzeugen? Macht keinen Sinn.
Ich habe da drüber nachgedacht und dachte, wofür brauche ich's? Und da bin ich auf noch
naja, keinen also, so. Ich formuliere jetzt das doch noch aus. Also ich gebe dir recht, dass du mit 70 und wenn du dann auch noch sozusagen im DX-Modus vor Ort fotografierst, um später nicht croppen zu müssen, dass du da schon relativ dicht dran kommst. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob du bei 70 oder bei 150 fotografierst. Weil bei 150 kommst du dann im DX-Modus, gehst du ja schon auf die über 200. Und nach deiner Theorie wäre ja für dich ein 70-200 obsolet, brauchst du nicht, weil du hast ja 70 und das kannst du dann noch mehr im DX-Modus, aber es gibt so viele Situationen, wo ein 70-200 super viel Sinn macht, nicht, weil man mit 70 mm nicht dran käme, sondern weil es einfach sehr viel besser aussieht, also 150, ein Redner bei 150 zu fotografieren, sieht einfach oder bei 200 mm zu fotografieren, sieht einfach super geschmeidig aus. Während das bei 70 reingekroppt nicht so geschmeidig aussieht.
Ja, und aus dem Grund habe ich das 70-200 immer auf Tasche.
So, und das könntest du dann sparen. Mhm.
Na gut.
Du bist der falsche Gesprächspartner, um dir über Neuerungen oder Änderungen des Workflows zu reden. Das merke ich schon. Also,
nein, ich bin
wir werden dann genau, alle Geschütze aufgefahren.
Nein, das siehst du komplett falsch. Ich bin genau der richtige Gesprächspartner, weil nichts ist langweiliger, als wenn zwei Leute die gleiche Meinung haben.
Okay.
Da wird jetzt jeder Hörer mir beipflichten. Nils, was ist dein Tipp der Woche?
Oh. das kann
jetzt die Kategorie ist neu. Sorry.
Okay, gut. Dann gebe ich dir einen Tipp der Woche. Und zwar, das habe ich hier auf Netflix gesehen. Wes Anderson Kurzfilme.
Oh.
Ja, die gehen so
die 15 Minuten.
Ja, die gehen so 15 Minuten. Ich glaube, es sind insgesamt 4 Kurzfilme. Mhm. Zwischen 10 und 20 Minuten geschrieben und Regie geführt von Wes Anderson. Ganz klassische Wes Anderson-Optik, aber geil. Also einfach 15 Minuten beste Unterhaltung.
Sehr gut. Wunderbar. Ich habe 2 Tipps der Woche. Einen Tipp, da bin ich drüber gestolpert und das ist auch wieder ein bisschen mehr dein Thema, aber ich habe das hier schon öfter gesagt, ich bin wirklich ein riesen Tour de France-Fan und ich habe das hier schon mehrfach als Tipp der Woche gehabt und ich habe einen neuen Film oder einen neuen Zweiteiler über Lance Armstrong gefunden bei Disney Plus. Zwei Teile, ungefähr 1,5 Stunden, also über 3 Stunden, glaube ich, insgesamt. Das ganze Leben von Lance Armstrong, so im Detail kannte ich das noch nicht. Unfassbar spannend, unfassbar offen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Natürlich geht es auch viel um Radsport, aber auch um den Menschen an sich. Eine sehr sehenswerte Doku, wenn man sich dafür interessiert, bei Disney Plus. Sie heißt, glaube ich, nur Lance. Und besonders die letzten 5 Minuten hat mich gefreut. Lance ist ein relativ knallhartes Brot. Hat im ganzen Film kein einziges Mal gezuckt. Hat viel auch über seine Kinder gesprochen, wie viel er da vergeigt hat. War immer so. Und in den letzten 5 Minuten geht es um Jan Ullrich und da bricht er in Tränen aus. Und das war wirklich ergreifend. Und er wollte eigentlich, dass es rausgeschnitten wird. Die haben es irgendwie drin gelassen. Es war ganz schön. Habe ich gestern Abend zu Ende geguckt, hat mir viel Spaß gemacht. Und der zweite Tipp, den ich habe, der ist ein bisschen profaner, haben wir noch nie drüber gesprochen hier im Podcast, aber ich will es einfach mal erwähnen. Trade Republic bietet 4% Zinsen auf Festgeld. Ja. Das heißt, 4% kriegst du im Augenblick tatsächlich nur, wenn du dein Geld für ein Jahr oder 2 Jahre irgendwo festlegst und wenn du es bei Trade Republic hochlädst und du musst noch nicht mal es irgendwie investieren, sondern nur einfach nur auf dem Konto lassen, kriegst du 4%, was echt ein Kracher ist, finde ich. Also was wirklich ein Angebot ist, weil du es ja stündlich runternehmen kannst. Also du bist nicht gebunden und 4% ist einfach super. Trade Republic hat das ein bisschen clever gemacht. Man muss es in der App aktivieren. Also es geht nicht automatisch. Für alle, die denken, dass es automatisch jetzt ihr Festgeld 4% bekommt. Nein, du musst einen Haken setzen. Das ist schon wieder so ein bisschen von hinten so ein bisschen eine miese Nummer. Aber ich wollte es einfach mal sagen, man kann sich bei Trade Republic einfach ein Konto machen und sein Geld darüber schieben und man kriegt 4%.
Ja. Und auf 100.000 Euro sind natürlich 4% besser als 2%.
Aber du kriegst nur auf Maximum 50.000 Euro.
Na, dann mache ich das nicht.
100.000 geht leider nicht. Das klingt jetzt auch super. Geht leider nicht. Nein, aber sie haben es gedeckelt. Und keine Ahnung, wie lange die das machen. Vielleicht ist es auch in 3 Monaten schon wieder verschwunden, das Angebot.
Ja, okay, gut. Also jetzt da bin ich jetzt in dem Fall, dann bin ich beratungsresistent. Also wenn das nur bis 50.000 geht, dann habe ich da kein Interesse.
Ja, das dachte ich mir. Aber man kann sich ja, wenn man einen Partner hat, einfach dann 2 Trade Republic-Konten machen.
Ja, stimmt. Ja. Nee, dann verfresse ich und versaufe ich das lieber.
Ja, an einem Wochenende. Nee, jetzt hast du Musik für uns.
Ja, habe ich.
Sehr gut.
Let me gucken. Okay, ich habe diese Woche, werfe ich einen Song in den Ring. Der ist jetzt überhaupt nicht historisch, sondern der ist das krasse Gegenteil. Das ist ein Lied, das ich jetzt gerade entdeckt habe. Das ist ein ganz aktueller Song. Und den hatte ich jetzt ein paar Tage so in Heavy Rotation, weil mir das einfach so gut gefallen hat. Mhm. Und zwar, ich habe das gehört in einem, das lief irgendwie im Hintergrund. Mittags war ich mit Ines im Restaurant essen und dachte so, ey, das hört sich so ganz nettes Lied, hab das shazamt und seitdem höre ich das. Und zwar ist das, was mir bei dem Lied so gut gefällt, was mir da aufgefallen ist, das ist super fett produziert. Also das ist das Einzige, was mir da zu diesem Song einfällt, sondern ich glaube, da sind keine echten Instrumente am Werk, sondern das ist einfach super fett produziert von einem Engländer oder von einem Briten. Und vielleicht bin ich da ja auch alleine, vielleicht berührt das ja die anderen Hörerinnen und dich auch gar nicht, aber so bei gut 30 Sekunden, da droppt der Beat und der haut so brutal mit einem Paukenschlag rein, ich spule da auch mal gerne wieder hin zurück, so, das ist so ein bisschen so wie früher bei Phil Collins. Weißt du? Also ja, genau. Bei Phil Collins war es ja kurz alle Tom-Drums einmal runter, also so ein kleines Break sozusagen. Mhm. Hier ist es wirklich nur, der Beat setzt einfach nur ein. Und das ist aber so ein schöner Moment alleine. Und dann singt auch noch eine Frau später mit. Also ein toll produziertes, ein ganz fetter Sound. Und zwar nennt sich das The Fields, der Song.
Und von wem?
Labyrinth nennt sich der Künstler oder die das wie auch immer.
Okay, wir werden reinhören, noch nie gehört. Ja. Spannend. So. Sehr gut, ja. Meine Musik der Woche ist einfach nur, um die Playlist zu vervollständigen, und zwar mit völlig diskussionslos mit der besten Band der Welt. Da lasse ich mich auf keine Diskussion ein. 10 Jahre waren sie am Start, 13 Alben haben sie produziert, 3 Songwriter, 4 Leadsänger, über 1 Milliarde Tonträger. Als einzige Band der Welt Platz 1 bis 5 belegt in Singles. Eine Hitdichte, die seinesgleichen sucht. Unfassbare Bandbreite. Ich spreche natürlich von den Beatles, und wenn mir irgendjemand mit den Stones kommt, dann kriegt er von mir eine Schelle. Da lasse ich mich wirklich auf nichts ein. Ich nehme einfach den Song A Day in the Life von der großartigen Sgt. Pepper. Man könnte 20 andere Songs nehmen. Es ist einfach die beste Band der Welt, und die will ich in unserer Playlist haben. Punkt.
Gut. Damit bin ich einverstanden, auch wenn ich jetzt kein ausgewiesener Beatles-Fan bin oder so, aber ich kann ihre Lebensleistung kann ich akzeptieren und respektieren. Total. Aber was mir an der Stelle dann auffällt, ist, ich habe jetzt ja auch einen britischen, also quasi einen Engländer bei mir drin. Die Briten wissen einfach, wie Musik zu machen ist.
Total. Und ja, und wenn ich jetzt mit meiner Tochter spreche, ist es auch immer noch so.
Wie meinen?
Naja, das aktuell auch in aktuellen, wie dein Act ja auch, dass die Briten da auch immer noch am Start sind und nicht nur wie bei mir in den 60ern oder 70ern. Ja, definitiv ist das so.
Ja. Was zieht deine Tochter sich denn so rein? Was sind denn so die, was ist denn da so, was wird denn da so gehört in der Altersklasse? Hören die überhaupt, hören die aktiv Musik oder hören die nur so, dudeln dann nur so Playlists irgendwie so nebenbei?
Es sind Bands und Einzelkünstler, also ganz hoch im Kurs. Ich kenne die alle nicht, ne? Also es ist Harry Styles, ist wahnsinnig hoch im Kurs. Mhm. Letzte Woche war sie in der Columbia-Halle bei einer Band, die nennt sich Jeremias, das ist eine deutsche Band. Da fährt sie total auf ab. Noch diverse, aber sie ist da schon umtriebig. Mhm.
Ja. Okay.
Ja. Gut. Herrlich, Nils. Nochmal, wir sehen uns alle in der kommenden Woche, Dienstag, Mittwoch, persönlich. Wir stoßen alle zusammen an, da freue ich mich
oder
sehr drauf.
Oder am Montag, vergiss das nicht, ich glaube, man muss sich montags schon anmelden.
Oh, das hätte ich tatsächlich vergessen. Guter Tipp.
Ja, also ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber guck doch noch mal in deine E-Mails, die du von Way Up North bekommen hast. Was bei uns übrigens auch so war, wir haben beim, als wir das Keep It Real hatten, war auch am Vortag war Anmeldung, weil das kriegt man ja morgens überhaupt nicht am eigentlichen Veranstaltungstag, kriegst du das ja gar nicht geschissen, dass du da vorher noch irgendwie 400 Leute akkreditierst oder so.
Ja. Online geht es nicht, so ein Check-in. Man muss ja vorbei.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Alles klar. Ich freue mich sehe da glücklich in die Zukunft, lieber Nils. Und wir hören uns trotzdem nächste Woche, hoffentlich.
Wir hören uns nächste Woche, ja. So, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Jetzt, gut, wo du wieder da bist.
Genau, so sieht es aus. Ja, gut, dann ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich dir auch.
Ciao.
Also weißt du, was ich am weißt du, was das ein Stopp zurück. Weißt du, was ich am Wochenende mache, da habe ich mich ein bisschen gefreut. So, ich bin ja 2001 nach Berlin gekommen. Also vor gut 20 Jahren und ein für mich zumindest, weil ich ja in dieser Anfang 2000er Zeit von Berlin sehr das sehr aktiv miterlebt habe und so. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ich fotografiere am kommenden Sonntag, jetzt am Sonntag, den 70. Geburtstag von Klaus Wowereit.
Ach.
Das hat mich einfach, das ist eine, weißt du, es ist 2 Stunden, keine riesengroße Sache irgendwie.
Aber das ist jetzt aber nicht privat, so, das ist irgendwie ein offizieller. Ist,
ja, genau, das wird hier von der Berliner SPD irgendwie ihm zu Ehren nochmal ausgerichtet. Also das ist jetzt keine Showbühne oder so, das ist schon so ein kleiner Geburtstagskreis da irgendwie, aber irgendwie hat mich das persönlich gefreut, weil diese Zeit, als ich nach Berlin kam, die war halt wirklich extrem geprägt von Klaus Wowereit, der damals ja sehr dieses Berlin arm aber sexy geprägt hat und diese ganze Clubkultur und ich habe ich ja angefangen da beim Film zu arbeiten. Der hat das Filmförderung hat der sich ganz groß auf die Fahne geschrieben. Der hat geholfen, die großen amerikanischen Produktionen hier nach Berlin zu holen und so
und wir haben den ja erst vor ein paar Monaten gesehen und ich sag mal so, der ist mal richtig gut gealtert, also richtig fotogener Typ. Ich finde, der sieht besser aus, als er damals aussah. Ich habe mir die Bilder jetzt nochmal angeguckt. Davon kommt definitiv noch eins auf meiner Homepage oder ich habe, glaube ich, schon eins auf meiner Homepage genommen, weil der Typ einfach echt super aussieht und das hat man, weiß Gott, bei Politikern nicht so häufig. Also wir hatten ja alle regierenden Bürgermeister da auf einen Haufen und er ist da rausgestochen.
Mhm. Und ich finde auch, dass der bis heute raussticht, weil das war einfach wirklich eine sehr charismatische Erscheinung und zumindest aus meiner Sicht hat es danach nicht nochmal einen so charismatischen Bürgermeister hier in Berlin gegeben.
Ja, Momper war davor, ne? Der war auch, ja bestimmt. Das ist so. Nils,
nun, so gut, das fiel mir jetzt nur noch mal zum Schluss ein zum Thema schönes Wochenende. Danke werde ich haben.
Ganz liebe Grüße an Klaus.
In dem Sinne, Stößchen.
Ciao.
Tschüss.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday. And I hoped we'd see each other again.